Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt bei den Menschen aller Zeiten und aller Nationen eine Sehnsucht nach Helden. Wenn wir Unterhaltungsfilme schauen, dann sind immer wieder gerade so Heldenfiguren sehr erfolgreich. James Bond, Batman, Spider-Man, das sind so Helden. Das sind Geschichten, die werden da nicht nur einmal, die werden 5, 6, 7, 8 Mal erzählt, einfach weil es die Leute wollen. Aber nicht nur in Hollywood-Filmen, auch in der Politik braucht es Helden. In unserem Vaterland, der Nazi-Diktatur, da gab es die Helden, die Ritterkreuzträger. Das waren Menschen vermeintlich ganz besonderen Geblüts. Aber auch in der anderen Diktatur, in der DDR, da gab es Helden, die Helden der Arbeit, die wurden gekürt, anderen vor Augen gestellt, als Vorbilder projiziert. Und auch in unserem Vaterland werden ein Stück weit Helden gemacht. Die kriegen dann die Bundesverdienstkreuze um den Hals gehangen. Und unsere Geschichte, die deutsche Geschichte, ist voll von Helden. Denken Sie an das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald, da steht der deutsche Held, Hermann der Koruskerführer. Oder das Nibelungenlied, Siegfried, der große Held, der den Drachen tötet. Oder um es ein bisschen weiter runterzubrechen, halt nicht in neuere Geschichte zu kommen. Ulrich Wegner, das ist der Chef der GSG 9 gewesen, der Held von Mogadischu. Oder fahren Sie mal nach Donaustauf in die Walhalla, da sind die deutschen Helden aufgestellt. Und nicht nur in der deutschen Geschichte, auch wenn wir an den deutschen Sport denken, und da geht manchmal deutsche Geschichte mit dem Sport zusammen, da gibt es große Helden. Der große Tourheld Jan Ulrich, der große Tennisheld Boris Becker oder die Helden von Bern, die 1954 die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, endlich wieder Helden waren. Also ich könnte jetzt weitermachen, was in Deutschland ist, und wenn ich anfange, dann noch weltweit zu gucken, halt alle wollen Helden haben. Noch ein Beispiel vielleicht, die Amerikaner, die haben es ganz besonders mit ihren Helden, die haben Heldenfriedhof, den mussten sie mehrfach erweitern, der ist jetzt zu klein, die kriegen niemand mehr unter, obwohl das Ding 250 Hektar groß ist, halt nicht. Das ist ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Helden. Das wollen Menschen. Und auch wenn sie sich in sich hineingucken, sie wollen natürlich lieber sich an einem Held orientieren, an jemand ganz Besonderem, als jemand halt nicht, der ein Betrüger, ein Dieb oder ein Verbrecher ist. Das ist ganz natürlich, dass es im Menschen drin. Das ist eine Sehnsucht. Und das ist toll, dass uns die Bibel wirkliche Helden vor Augen zeigt. Dass uns die Bibel sagt, wie wirkliche Helden auszusehen haben. Und zu diesem Überthema im Kampf mit Jesus in dieser Welt stehen, habe ich uns mitgebracht einen Predigtext, über den wird sehr, sehr selten gepredigt, aus 1. Korinther 11, die Verse 10 bis 19. Das heißt es, dies sind die Helden Davids, die sich treu zu ihm hielten in seinem Königtum mit ganz Israel, dass man ihn zum König machte nach dem Wort des Herrn über Israel. Und dies ist die Zahl der Helden Davids: Josua, der Sohn Haschumins, der erste unter den dreien, er schwang seinen Spieß und er schlug 300 auf einmal. Nach ihm war Eleasa, der Sohn Dodos, der Ahoachiter, er war unter den drei Helden. Dieser war mit David in Pastamin, als die Philister sich dort zum Kampf versammelt hatten. Dort war ein Stück Acker mit Gerste und das Volk floh vor den Philistern. Und er trat mitten aufs Feld, sicherte es und schlug die Philister. Und der Herr gab großes Heil. Und drei aus den 30 Helden zogen hinab zum Felsen zu David in der Höhle Adullam. Aber das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. David aber war in der Bergfeste und die Wache der Philister war damals in Bethlehem. Und David gelüstete es und er sprach: Wer will mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Da brachen die drei in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen es und brachten es zu David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn als Trankopfer und sprach: Das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich solches tue und trinke das Blut dieser Männer, die sich der Gefahr ausgesetzt haben, denn sie haben das Wasser unter Lebensgefahr hergebracht. Darum wollte er es nicht trinken. Das taten die drei Helden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diesen für uns etwas fremd klingenden Text, diese unbekannten Worte als Predigttext aus deinem Wort für den heutigen Sonntag. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören über diese Verse, dass du in dieser Predigt zu uns sprichst, dass du uns die Bedeutung dessen öffnest, warum du diese Geschichte von diesen Helden in deinem Wort haben wolltest. Damit wir das recht verstehen und damit wir das annehmen können, Herr, für unseren Glauben, für unser Leben, dazu brauchen wir deinen Segen für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, hier wird von drei Helden gesprochen, die besondere Dinge für David getan haben und damit für das Volk Israel und damit für Gott. Was ist eigentlich ein Held? Ein Held ist jemand, der Großes tut, der besonderen Einsatz für eine Sache oder andere Menschen erbringt. Das ist ein Held. Und das sind diese drei Männer hier, die hier beschrieben werden. Sie bringen einen besonderen Einsatz für das Reich Gottes, einen solchen besonderen Einsatz, dass Gott es für wert und würdig erachtet, dass dieser Einsatz Erwähnung findet in seinem Wort und dass sie tatsächlich eben mit diesem Edelprädikat belegt werden. Das sind Helden. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, vor einiger Zeit habe ich die Chronikbücher noch einmal studieren dürfen, da hat diese Geschichte Anfragen an mich gestellt. Ich sagte das eben, mein Held ist jemand, der einen besonderen Einsatz bringt und der bekommt hier eine besondere Würdigung. Und jetzt habe ich mich gefragt, als ich diese Geschichte gelesen habe, ja, wie ist es denn mit meinem Einsatz? Ist der vergleichbar mit dem, was diese Männer hier getan haben, von denen hier berichtet wird? Und so habe ich jetzt diese Predigt überschrieben, drei Anfragen an meinen Einsatz für Jesus. Die erste, die apologetische Anfrage, bin ich bereit, das Feld zu verteidigen? Die zweite, die missionarische Anfrage, bin ich bereit, den Willen des Herrn zu erfüllen? Und die dritte, die doxologische, die gottehrende Anfrage, bin ich bereit, dem Herrn zu opfern? Die erste, die apologetische Anfrage, Apologie heißt verteidigend. Die apologetische Anfrage, bin ich bereit, das Feld zu verteidigen? Das ist dieser Eleazar, von dem wird hier berichtet, und der hat ein Feld verteidigt. Da war ein Feld, das die Israeliten im Besitz hatten, da war Gerste drauf, und jetzt kamen die Philister. Und alle anderen um ihn rum sind weggelaufen. Die haben die Waffen weggeschmissen, die haben das Philisterheer gesehen. Die Philister sind ja die Erbfeinde, die Erzfeinde Israels, die ihnen häufig nicht nur zahlenmäßig, sondern vor allen Dingen auch materialmäßig, kriegstechnisch überlegen waren. Sie hatten schon die Eisenverhüttung, das hatten die Israelis nicht. Und jetzt kommt dieses furchtbare, starke Heer und wollen an dieses Feld ran und wollen es erobern. Vermutlich stand die Gerste gerade in der Reife, dass man sie hätte ernten können, und das wäre dann etwas gewesen, was das Militär hätte essen können, hätte man Nahrung gehabt. Sie wollen das Feld in Besitz nehmen, alle laufen weg, aber nur einer bleibt stehen, dieser Eleazar, und er verteidigt es. Obwohl alle anderen weg sind, alleine gegen ein ganzes Heer. Und Gott hat Heil dazu gegeben. Großes Heil. Er war bereit, in aussichtsloser Situation dem Feind des Volkes Israel zu widerstehen und die Nahrungsgrundlage für das Volk Gottes zu verteidigen. Das ist ein Verteidiger. Jetzt muss ich als Pastor nicht Gott verteidigen wie ein Islamist mit Maschinengewehren, Messern oder mit Bomben. Nein, ich als Christ und Sie als Christinnen und Christen, wir sollen auch Gott verteidigen in dieser Welt, aber nicht mit Gewalt, sondern mit Worten. Unsere Apologie, unsere Verteidigung besteht im Wort Gottes, so wie wir das eben gehört haben. Das ist das Schwert, mit dem wir kämpfen, die reine Lehre zu verteidigen. Und das ist das, was Helden ausmacht, was den Kampf in dieser Welt ausmacht. Wenn ich die Bibel lese, beispielsweise das Leben des Apostel Paulus, so ist er ein großer Verteidiger gewesen. Der ist immer wieder angegriffen worden, von außen. Da kamen die Gnostiker, diese Anhänger dieser synkretistischen Erkenntnislehre, haben ihn angegriffen, und er hat den christlichen Glauben, das Evangelium verteidigt. Da kamen die Okkultisten, lesen Sie mal Apostelgeschichte 13, haben ihn angegriffen. Da waren die Intellektuellen auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, die Stoiker, die Epikureer, die haben ihn angegriffen, die intelligenten Leute. Da waren die geldversessenen Leute, Apostelgeschichte 16, die haben ihn angegriffen. Also viele Angriffe von außen, aber die schlimmsten Angriffe, die der Apostel Paulus erleben musste, das waren die Angriffe aus der Gemeinde heraus. Wenn wir klar mit Jesus gehen, dann werden wir nicht nur von außen angegriffen, von den Atheisten, von Menschen, die offen gegen Christus stehen, von Islamisten, sondern wir werden auch als klare Christen immer wieder aus eigenen Reihen angegriffen. Auch das musste Paulus schmerzlich erleben. Da kamen die Christen, die total libertinistisch eingestellt waren, die das Gesetz ignorierten. Da kamen Judaisten, da kamen Christen, die falsche Christusse verkündigten halt. Christus sei gar nicht auferstanden leiblich. Und Paulus stand immer wieder da und hat den Glauben verteidigt. Ganz viele Reden in der Bibel, gerade in der Apostelgeschichte, ich rede jetzt viel von der Apostelgeschichte, lesen Sie ruhig mal als Ganzes, da werden Sie sehen, an wie vielen Stellen dort nicht nur Paulus, auch Petrus, auch Stephanus mit gewaltigen Reden, mit Worten den Glauben verteidigen und dafür dann verhaftet, gefoltert und sogar umgebracht werden. Und nicht nur in der Bibel, auch in der Kirchengeschichte finden wir das immer wieder, dass Männer hingegangen sind und haben den christlichen Glauben verteidigt. Einer der größten Verteidiger für mich des christlichen Glaubens ist Philipp Melanchthon. Im nächsten Gemeindebrief haben wir einen kleinen Artikel für ihn gemacht, weil momentan spricht alles nur über Luther, 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 Luther. Das ist ja auch gut und wichtig. Aber da wird häufig vergessen, dass da ein ganz starker Mitstreiter war, der Philipp Melanchthon. Das war nur ein ganz kleiner von Körperwuchs, aber ein ganz großer Verteidiger des christlichen Glaubens. Als auf dem Reichstag in Augsburg 1530, wo Luther nicht sein darf wegen der Reichsacht, die Protestanten ihren Glauben darlegen in der Confessio Augustana, die schreibt er, also 28 Artikel, wie der christliche Glauben ist, da wird das geschmäht von den katholischen Ständen und dann schreibt er die sogenannte Apologie der Confessio Augustana. Das ist eine der Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, die Apologie, die Verteidigung. Da geht er hin und schreibt ein brillantes Werk zur Verteidigung des christlichen Glaubens. Ein körperlich ganz kleines, mickriges Männchen, aber einer, der das Feld gehalten hat, gegen Fürsten und gegen die katholischen Kardinäle und gegen den Papst, immer wieder das Feld behalten. Oder denken wir an die Männer und Frauen im Widerstand im Dritten Reich, die gegen die deutschen Christen aufstanden, in der bekennenden Kirche waren, die das Feld gehalten haben, Pastoren, die ins KZ gegangen sind. Da gibt es Geschichten, Wahnsinn, was es da einfach gegeben hat in unserer deutschen Geschichte, auch in der evangelischen Kirche, bei dem vielen, was schwierig war. Aber es hat immer wieder Leute gegeben, die verteidigt haben. Und das gilt für uns auch zu tun. Wir sind heute auch in eine Kampfessituation hineingestellt. Die evangelische Kirche in Deutschland ist in vielen Bereichen ihrer Lehre genauso schlimm wie die deutschen Christen, ich sage das ganz deutlich. Wenn die leibliche Auferstehung Jesu Christi abgelehnt wird, wenn der Kreuzestod Jesu Christi in Frage gestellt wird, wenn gesagt wird, ja, wir haben doch alle denselben Gott, dann sind Grundlagen unseres Glaubens angegriffen. Und da braucht es Männer und Frauen, die das Feld behalten, die stehen bleiben und die sagen, ich laufe jetzt nicht mit weg wie all die anderen Pastoren, wie all die anderen Christen und Christinnen um mich herum, sondern ich bleibe bei der klaren Lehre des Wortes. Und dann darf man wissen, wenn man das tut, dann gibt Gott großes Heil. Und das gilt jetzt nicht nur für den Pastor, für den Theologen oder für irgendwelche hauptamtlichen Leute, das gilt auch für euch. Ihr seid in eine Kampfesituation hineingestellt und ihr sollt verteidigen als Apologeten in eurer Familie, in eurem beruflichen Umfeld, an der Schule. Wenn dann sich hingestellt wird und gesagt wird, ja, es kann ja keinen Gott geben, bei all dem Leid, was passiert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du diesen Menschen, der da so redet, weiterreden und hältst die Klappe, oder du widersprichst. Du verteidigst das Evangelium. Wenn dann gesagt wird, ja, die Schöpfungsgeschichte, die ist doch nicht in Einklang zu bringen mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Welt. Das ist doch alles Blödsinn, was da in der Kirche läuft. Da kannst du entweder diese falschen Aussagen stehen lassen oder du kannst etwas entgegnen. Du kannst den Leuten erklären, dass das doch in Einklang zu bringen ist und dass es überhaupt gar kein Problem ist, dass es einen Schöpfer gibt. Da sagen die Leute, ja, das kann ich nicht. Sie vielleicht als Pastor, aber ich doch nicht. Und das ist genau ein Problem, weil viele Leute nicht wissen, dass sie in den Kampf gestellt sind und Kampf gerufen sind, rüsten sie sich auch nicht für den Kampf. Wir haben vor einigen Monaten mal eine Bibelstunde gemacht zum Thema Apologie. Da bin ich mal so 7 Fragen durchgegangen und habe gesagt, was würde ich denn entgegnen? Nicht, dass ihr das alles nachsprechen müsst, aber ich habe dann der Gemeinde Mut gemacht. Findet eigene Antworten. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr damit angefragt seid. Und wir haben immer, immer, immer die besseren Argumente auf unserer Seite. Weil wir Jesus, weil wir das Wort Gottes auf unserer Seite haben und weil er unsere Worte bestärkt. Die Frage ist nur, sind wir bereit und auch in der Lage, den Kampf aufzunehmen und das Feld zu halten? Oder hauen wir ab wie die meisten? Das ist die Anfrage, die ich an mich gestellt habe aus diesem Text heraus. Und das ist auch die Anfrage, die ich dir heute Morgen stellen will. Bist du als Christ und Christin in der Lage und auch bereit, das Feld zu halten in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule? Und wenn du bereit bist und noch nicht willens, dann studier mehr, damit du für diese Fragen vorbereitet bist. Die Welt, die kommt immer mit irgendwie 5, 6, 7 Standardphrasen. Die haben nichts drauf. Glauben Sie mir das bitte. Das sind so Dinge, die sind vorgeschoben und weil wir das Feld nicht halten, machen wir das Feld frei und dann nehmen die das ein. Auch in der Kirche. Wenn ich hier die ganzen zum Teil Jesus Christus leugnenden Pastoren sehe, wenn die mit ihrer Intellektualität daher schwallen und dann erzählen, das sind ja gebildete Menschen zum Teil. Aber wenn du die an der richtigen Stelle packst und denen sagst, wo es lang geht, da merkst du, dass die nichts haben. Aber dazu musst du bereit sein, dafür musst du auch vorbereitet sein. Und dazu möchte ich euch Mut machen, eben wie dieser Eleazar. Auch wenn alle anderen weglaufen, wenn du der Einzige in deiner Familie bist, stehen bleiben, das Feld für Jesus Christus halten. Eleazar übrigens heißt, Gott hilft. Eleazar heißt, Gott hilft. Und ihr dürft eins wissen, in dem Moment, wo ihr bereit seid, in eurer Schwäche, mit eurer begrenzten Intellektualität, mit all den Dingen, die vielleicht schwierig sind, bereit seid, das Feld zu halten, werdet ihr die Hilfe des lebendigen Gottes erleben. Aber es ist die Anfrage, bin ich bereit, das Feld zu verteidigen? Eine zweite Anfrage, eine missionarische Anfrage, bin ich bereit, den Willen des Herrn zu erfüllen? In dieser Geschichte, das klingt ja erstmal so ein bisschen willkürlich und so ein bisschen absonderlich, und da steht David ja erstmal in so einem schlechten Lift, da heißt es, es gelüstete ihn, von dem Brunnen zu trinken aus seiner Heimatstadt. Er ist jetzt in seiner Bergfeste und die Philister haben Bethlehem besetzt, also er kann da nicht hin. Aber er möchte jetzt gerne noch einmal Wasser trinken aus dem Brunnen, wo er vermutlich als junger Knabe, als junger Mann draus getrunken hat. Es geht nicht darum, dass er kein Wasser mehr hätte, sondern er will gerade dieses spezielle Wasser haben. Und das ist ein Himmelfahrtskommando. Weil da liegen jetzt die ganzen Philister, diese militärisch starke Macht, und da sind die drei Helden. Und die drei Helden brechen ins Feindesland ein, holen das Wasser und bringen es zu ihrem König und Herrn. Nur aus einem einzigen Grund, weil es sein Wille ist. Jetzt kann man diese Geschichte schnell abtun und kann man sagen, ja, dieser David, das war ein furchtbarer Kerl, was der seinen Leuten zugemutet hat. Man kann aber auch tiefer nachdenken und sagen, was ist denn die Botschaft hinter diesen Versen? Und wenn ich tiefer nachdenke, dann wird mir deutlich, wenn David hier für diese drei Helden der Herr war, ihr König, wer ist denn mein Herr und König? Das ist Jesus Christus. Und dann frage ich nach dem Willen dieses Jesus Christus, nach diesem lebendigen Gott. Und dann erkenne ich den Willen, den Gott hat. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Den Willen Gottes können wir klar erkennen für unser Leben. Und das ist nicht so ein Gelüste und irgendetwas Sinnloses wie bei David, sondern was Sinnvolles. Gott sagt zum Beispiel, dass er meine Heiligung will. 1. Thessalonicher 4, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Gott will unsere Dankbarkeit. Auch das ist ein Wille. 1. Thessalonicher 5, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Er will auch meine guten Taten. Heißt es in 1. Petrus, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Also darüber habe ich schon mal eine Predigt gehalten über den Willen Gottes. Aber ich möchte heute eins ganz betonen, und zwar besonders betonen, und zwar die Mission. Auch das ist ein Wille Gottes. Bei dem Willen Gottes ist es so, ich sage den Konfirmanden immer, wenn ich erkläre, mit dem Willen Gottes ist es so, Gott hat Daueraufträge für uns und Sonderaufträge. Daueraufträge gelten allen Menschen. Also das mit der Heiligung, das mit der Dankbarkeit, das mit den guten Taten. Da musst du jetzt nicht auf irgendeine besondere Berufung oder auf ein Zeichen vom Himmel warten oder ein besonderes Wort in der Predigt. Das gilt dir, weil es in der Schrift für alle Menschen gesetzt ist. Aber es gibt für manche Menschen auch Sonderaufträge. Also beispielsweise Pastor in der St. Martini-Gemeinde zu sein, das ist bisher, solange die besteht als protestantische Kirche, nicht vielen Menschen gegeben worden. Ich darf Gott sei Dank diesen Sonderauftrag ausfüllen. Aber zu diesen Daueraufträgen, die wir alle machen müssen, gehört auch die Mission. Und das ist Gott etwas ganz Besonderes Wichtiges. Er will die Mission. Auch da nochmal ein Wort, 1. Timotheus 2. Gott, unser Heiland, will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diesen Willen, dass der auch dir gilt, dass du den erfüllen sollst, hat Gott dir bei deiner Taufe gesagt. Da hat er dir den Befehl gegeben. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also, Gottes Wille ist, dass Menschen missioniert werden. Dass Menschen in Kontakt mit dem Evangelium kommen und gerettet werden zur Erkenntnis der Wahrheit. Und daran sollst du teilhaben. Das ist der Wille Gottes. Und jetzt ist die Frage, bist du wie diese Helden, die gesagt haben, obwohl dieser Befehl irrwitzig ist, wir erfüllen das, wir schöpfen das Wasser, wir brechen ins Feindesland ein und wir holen das Wasser für David, unseren König? Oder sagst du, nee, das mache ich nicht. Also das ist mir zu gefährlich, zu schwierig, zu unbequem. Und zwar zu einem Befehl, der nicht irrwitzig ist, sondern ganz logisch, weil Menschen, die Jesus nicht haben, gehen ja verloren. Aber der auch bedeutet, ins Feindesland einbrechen. Mission zu betreiben heißt, zu helfen, Menschen, die unter der Macht des Widersachers steht, rauszubrechen und zu Jesus zu führen. Und das ist nicht minder gefährlich als das, was hier eben diese drei Helden getan haben, die das Wasser geschöpft haben. Und da ist die Frage, sind wir dazu bereit? Bist du dazu bereit? Wirklich ein Held für Jesus zu sein, wirklich mitzuhelfen, dass Menschen zu Jesus gebracht werden, denn das ist der Wille Gottes. Willst du den Willen Gottes erfüllen, so wie die drei Helden hier den Willen ihres Herrn David erfüllt haben, ja oder nein? Ich sage da immer wieder Ja zu. Seit ich Christ bin, ist das mein Wunsch, Menschen zum lebendigen Glauben zu führen. Und ich bin aber nicht immer stark darin, nicht immer bin ich so, wie ich mir das wünsche. Und da ist es gut, dass Gott mir immer wieder Menschen vor Augen stellt, an denen mir deutlich wird, wie die das geschafft haben, mit ihrer kleinen Kraft, mit ihrer Schwäche. Und wir haben eben vor der Predigt dieses Lied gesungen, Jesus lebet, Jesus sieget. Dieses Lied hat der Friedrich Traub geschrieben. Dieser Friedrich Traub ist als junger Mann, der ist in Korntal geboren worden, 1873, hat dann zum Glauben gefunden, hatte nur noch einen Wunsch gehabt, Missionar zu werden. Der hatte nur das Problem, dass er unglaublich schwächlich und kränklich war. Der war körperlich unglaublich angegriffen, aber der war so getrieben, eben den Willen Gottes zu erfüllen, dass er nichts anderes wollte. Ist dann nach Krishona gegangen, hat sich zum Prediger ausbilden lassen. Die haben ihn zunächst mal nicht weggeschickt, sondern erst mal nach Wandsburg geschickt, da war er Prediger. Aber schließlich ist er dann bei der China-Inland-Mission gelandet und dann ist er nach China geschickt worden. Und dann hat er Furchtbares erleben müssen. An die Missionsstation, wo hingesetzt wurden, die war vorher, 2 Jahre zuvor, niedergebrannt worden, die Missionare getötet worden. In der Zeit, wo er da war, da wütete der Boxeraufstand, da haben die mehrere hundert Missionare abgeschlachtet und getötet. Und er hat Furchtbares erlitten. Ich habe seine Biografie mir in der letzten Woche noch einmal durchgelesen. Grausam. So jemanden würden wir nicht nur krank schreiben, den würden wir auf die Intensivstation leben. Aber der hat mit Jesus immer wieder gearbeitet und immer wieder weiter voran, immer wieder für den Herrn, immer wieder für den Herrn. Nicht sich geschont, auch nicht seine Frau, war dann verheiratet. Und das Kind, was ihm geschenkt wurde, hat er nicht mal gesehen, weil er gestorben ist, bevor das Kind geboren wurde, halt nicht. Immer nur für Jesus. Und in dieser Situation hat er dieses Lied, was wir eben gesungen haben, Jesus lebet, Jesus sieget, geschrieben. Auch so ein kleines, schwaches Männlein. Aber immer wieder nach vorne gegangen. Da fragt man sich, woher? Wo hat er diese Kraft genommen? Nicht aus sich selbst heraus. Nein, aus dem Wissen, dass es einen lebendigen Gott ist. Und er wusste, was dieser lebendige Gott wollte. Und er war bereit, diesen missionarischen Auftrag zu erfüllen. Der hat ganz viele Gedichte und Lieder geschrieben. Und einen ganz kurzen Vers, so ein Vierzeiler, den möchte ich Ihnen vortragen. Das hat mich nochmal total angesprochen. Da heißt es, sind denn Chinas Millionen nicht mit teurem Blut erkauft? Werden nicht aus diesen Zonen bald mit deinem Geist getauft. Das war dem bewusst, dass auch die Chinesen, die das Evangelium nicht hatten, von Gott geliebt sind und dass der Heiland auch für sie gestorben ist. Und deshalb musste er da hinein und musste missionieren, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und ist dann ganz früh gestorben, 1905, als junger Mann. Aber auch das wissend, dass das nichts ausmacht, hat dann so einen Abschiedsbrief an die Mutter geschrieben. Er sollte dann Heimaturlaub kriegen, weil er eben so krank war. Hat gesagt, ja Mutter, vielleicht komme ich nicht in die Heimat, weil vielleicht gibt es ja vorher Himmelsferien. Nicht so nannte er sein Sterben. Vielleicht gibt es ja vorher Himmelsferien. So, und in diesem Wissen hat dieser Mann missioniert und hat wirklich den Kampf aufgenommen in all seiner Schwäche. Und das ist mir ein unglaubliches Vorbild. Solche Männer und auch Frauen, die solches getan haben, die bereit gewesen sind, unter allen Umständen Menschen zu Jesus zu führen. Und da möchte ich dich jetzt fragen, bist du bereit, den Willen des Heilandes Jesus Christus zu erfüllen und auch zu missionieren, auch zu helfen, diesen Kampf aufzunehmen, Menschen zum lebendigen Gott zu bringen? Und eine dritte Anfrage aus diesem Text über die Helden, die da im Kampf stehen: Bin ich bereit, dem Herrn zu opfern? Diese drei Helden bringen ein Opfer, sind bereit, ein Opfer zu bringen. Das ist ein Himmelfahrtskommando, so hätte man früher gesagt, ein Himmelfahrtskommando. Das hätte auch bedeuten können, die werden erwischt in Bethlehem und wenn sie umgebracht worden. Die hätten zu dritt keine Chance gehabt gegen die Philister. Sie sind bereit zum Opfer, um den Willen des Herrn zu erfüllen. Aber nicht nur sie, auch David bringt das Opfer dar. Als er dieses Wasser bekommt, da stellt er sich jetzt nicht hin wie der große Heerführer und sagt, was ich für ein Kerle bin, und nimmt mal einen tiefen Schluck und sagt, ha, guckt mal, sondern sagt, das gebührt mir nicht. Das muss ich opfern und bringt das Trankopfer dar. Etwas ganz Wertvolles ist ihm gereicht worden, etwas ganz Wertvolles in seinen Händen, aber sagt, das ist nicht für mich. Weil das diese Männer unter Gefahr gemacht haben, muss ich es dem Herrn geben. Diese wertvolle Gabe, die will ich opfern dem Herrn. Und da ist die Frage an uns, sind wir bereit zu solchem Opfer? Allzumal deshalb, weil der Herr, dem wir ja dienen, sich als erstes für uns geopfert hat. Wir müssen im neuen Bund keine Stiere, keine Lämmer und auch keine Tauben mehr auf irgendwelchen Altären schlachten, aber wir müssen uns mit unserem Leben als Opfer hingeben. Das sagt uns die Schrift. Römer 12 etwa heißt es, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oder 1. Petrus 2, ihr seid als lebendige Steine erbaut zu einem geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir sind aufgefordert, auch Opfer für Gott zu bringen. So wie es David getan hat, so wie es die drei Helden hier getan sind. Und da frage ich mich, bin ich zum Opfer bereit? Und ich frage euch, seid ihr zum Opfer für Jesus Christus bereit? Und ihr fragt jetzt vielleicht, ja, welche Opfer sollen wir denn bringen? Nun, das Erste, was wir bringen sollen, ist der Dank. Psalm 50, Vers 14 heißt es, opfere Gott Dank. Da haben wir letzten Sonntag auch drüber gesprochen in der Predigt. Wir sollen Gott dankbar sein. Und zwar nicht nur für das Materielle, sondern vor allen Dingen immer wieder dafür, dass er sich selber für uns geopfert hat. Wenn man das erlebt, so ein moderner Held, wenn ein Feuerwehrmann in ein brennendes Haus reinläuft und Kinder rausholt und rettet und dann selber dabei umkommt, dann ist man, wenn man von dem gerettet worden ist, natürlich dankbar, gar keine Frage. Da wird man zu seiner Beerdigung gehen, man wird seinen Namen in Ehren halten. Genau das ist in unserem Leben passiert. Auf Golgatha vor 2000 Jahren hat uns der Heiland Jesus Christus, wenn wir gläubig sind, aus der Hölle gerissen. Wir müssen nicht brennen in aller Ewigkeit. Und dafür sollen wir ihm Dank opfern. Wie sieht es mit einem anderen Opfer aus, mit deiner Liebe? Gott hat uns so sehr geliebt, dass er sich für uns dahingegeben hat, sich für uns geopfert hat. Und das fordert er jetzt auch von uns. Nicht unseren Stier, den wir schlachten, nicht unser Lamm, nicht unsere Taube, aber unsere Liebe. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und nicht nur ihn, auch unseren Nächsten. Deshalb nicht, weil der Nächste gut ist, sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wie sieht es da aus? Bist du opferbereit? Oder bist du wie vielleicht wie die anderen Soldaten da im Heer David nicht nach Bethlehem gegangen, sondern hast dich nicht den Dreien angeschlossen. Wie ist es mit deiner Zeit? Bist du bereit, Zeit für Jesus zu opfern? Diese drei Helden nehmen sich Zeit. Sie schlafen nicht aus in dieser Nacht, sondern sie gehen nach Bethlehem und holen das Wasser. Bist du bereit, Gott Zeit zu opfern? Die Bibel warnt davor, mit der Zeit knauserig bei Gott zu sein und sich rauszureden, du, ich habe da keine Zeit. Es wird erzählt in Lukas 14 von dem großen Abendmahl, was der Herr bereitet und wo der Herr dann die Gäste einlädt und die nacheinander absagen, sagen, ich würde ja gerne kommen, aber ich habe mir einen Gespann Ochsen gekauft, geht leider nicht. Ein anderer sagt, ich habe da geheiratet, das ist ein bisschen wichtiger, geht auch nicht. Ein anderer hat einen Acker gekauft, geht auch nicht, den muss ich erst besehen, wären ja gerne gekommen, aber leider anderes ist wichtiger. Wie ist es da mit deiner Zeit, mit deinem Hobby, mit deinem Haus, mit deiner Arbeit, mit deiner Familie und mit dem, was du für Jesus einbringst? Bist du bereit auch zum Opfern für Jesus? Und ich will auch vom Geld sprechen. Wie ist es auch damit? Gott gibt dir Unmengen unter Umständen. Vielleicht auch nicht ganz so viel, aber wir alle haben Geld. Und wie gehen wir mit den Gaben um, die der Herr uns gegeben hat? Sind wir da auch zum Opfer bereit? Die Menschen, die uns hier vor Augen gestellt werden, sind Helden. Und die waren bereit zu opfern. Ich habe die Predigt begonnen und ich habe davon gesprochen, dass es eine Sehnsucht im Menschen nach Helden gibt. Und nicht nur, dass man Helden als Vorbilder hat, man möchte natürlich auch gerne in seinem Leben Heldenhaftes tun. Und wenn ich dann diese Geschichte lese und wenn ich dann die Anfragen an meinen Einsatz für Jesus stelle, bin ich bereit, das Feld zu verteidigen? Bin ich bereit, den Willen des Herrn zu erfüllen? Bin ich bereit, den Herrn zu opfern? Da macht mir diese Geschichte Neumut, Ja zu sagen. Ja, das will ich. Vielleicht war mein Einsatz in der letzten Zeit nicht so, wie hätte sein sollen. Vielleicht war er so wenig heldenhaft. Aber da ist es ja gut, dass für all mein Versagen der Heiland Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Da, wo ich nicht das Feld gehalten habe, wo ich die Klappe gehalten habe, wenn ich es in das Kreuz bringe, der Herr gibt sein Blut drüber. Da, wo ich nicht geholfen habe im Missionieren, da hat der Herr sein Blut drüber gegeben, wenn ich es bekämpfe. Und auch, wo ich das Opfer nicht gebracht habe, der Herr vergibt mir, wenn ich es bekenne. Aber diese Geschichte macht mir neu Mut, im Kampf mit Jesus nach vorne zu gehen. Nach vorne zu gehen und zu versuchen, das Feld zu verteidigen für das Evangelium. Bereit zu sein, andere Menschen zu missionieren und ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Und bereit zu sein, auch immer wieder meine Opfer für Jesus zu bringen. Und so möchte ich diese Fragen nicht nur an mich stellen, sondern ich möchte sie auch an dich stellen. Bist du bereit, das Feld zu verteidigen? Bist du bereit, den Willen des Herrn zur Mission zu erfüllen? Und bist du bereit, dem Herrn zu opfern? Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören das Klavier und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.